wie ein Jesus schon. Das heißt aber auch, dass das spirituelle Leben sie noch nicht ganz erfasst hat. Das sind solche Verwirklichungen wie, dass man wohl Krishna-Bewusstsein praktiziert, aber noch nicht alle Teile der Persönlichkeit sind nachgekommen. Man fühlt sich vielleicht noch nicht ganz zufrieden im spirituellen Leben, oder man merkt, obwohl man spirituelles Leben praktiziert, hat man eigentlich unmögliche zwischenmenschliche Kontakte und Defizite, die sich in der Person gebildet haben, also Mangelerscheinung, kommen raus. Man merkt plötzlich, halt, ich habe mich damals, als ich 5 Jahre alt war, von meinem Elternhaus entfremdet und bin dann mit 14 Jahren in die Fremde gezogen und habe niemals eine Mutter und einen Vater gehabt. Und jetzt projiziere ich das alles auf meinen spirituellen Meister, aber der kann auch nicht Mutter und Vater sein und so weiter. Das sind sicherlich ein paar komplizierte Gedanken, die vielleicht nicht bei jedem auftauchen. Oder vielleicht tauchen die manchmal auf, aber dann hören wir einfach weitermachen und dann denken wir, okay, das hat alles erklärt. Legen wir es einfach, machen wir einfach weiter und legen es als Akte, aber irgendwie merken wir sind doch nicht ganz zufrieden. So, heute möchte ich gerne sprechen über den Platz von Psychologie im Krishna-Bewusstsein. Ich muss allerdings auch sagen, dass es ein Thema ist, was in meinem spirituellen Leben wichtig wurde, weil ich mich sehr für Psychologie interessiert hatte, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam. Und das möchte ich hier öffentlich eingestehen. Während ich Krishna-Bewusstsein ausführte, merkte, dass vieles Verhalten von Menschen sich durchaus psychologisch erklären kann. Wenn ich zum Beispiel im Zimmer sitze und eine lange Warteschlange von Devotees habe, dann merke ich, wie ein Devotee zum Beispiel Minderwertigkeitskomplexe mitbringt, und das ist der Ursprung für seine Schwierigkeiten oder ein schwankendes Selbstwertgefühl. Auch die Devotees sind Menschen und die Devotees sind nicht immer sehr transzendental. Ich habe gehört, zum Beispiel jetzt im Berliner Tempel, dass unsere Mataji sehr bemüht sind, jetzt einen Ehepartner zu finden. Das ist ganz natürlich, das ist ganz menschlich und das ist auch gut so, das ist auch wichtig so, dass das gemacht wird. Und, es zeigt, dass wir Menschen sind, und diese Vorlesung wird so ein bisschen sich an den Menschen im Krishna-Bewusstsein wenden, der sich Gedanken macht, wie er in seiner spirituellen Entwicklung weiter fortkommt und was für ein Platz vielleicht Psychologie dabei hat. Nur zu sagen, also wird vielleicht interessant sein für manche von euch. Für die, die es zu schwierig ist, das Thema, ich habe ein paar gute Geschichten da drin. Also man kann das, man kann die auch, hat das denn Art auch in jedem Fall was davon. So. Muss ich nur noch mal sehen, dass ich hier ja. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Muss ich jetzt noch sehen? Rasa Mandala, können wir was für dich tun? Ja, natürlich. Wir brauchen eine Blume für Sissi Gomitai. Yada datir brahmani naishtiki puman Asya vanyana viragadam hasa Dahatya viryam hridayam jivakosham Panchatmakam yonim ivotitogni. Was ist das für ein Geräusch, was da ist? Feuer. Übersetzung. Wenn das Lebewesen durch die Gnade des spirituellen Meisters und durch das Erwachen von Wissen und Loslösung in seiner Anhaftung an die höchste Persönlichkeit Gottes gefestigt wird, verbrennt es, welches sich im Herzen des Körpers und von den fünf Elementen umhüllt befindet, seine materiellen Ummantelung, genau wie Feuer, das aus Holz entsteht, dieses selbe Holz verbrennt. Das ist ein sehr schwieriger Text, ich möchte ihn nochmal zusammenfassen. Wenn jemand also Loslösung von der materiellen Welt erwirbt, weil er die Barmherzigkeit eines spirituellen Meisters bekommen hat, so wird dieses Wissen die Ummantelung des Lebewesens verbrennen, so wie Feuer, welches Holz verbrennt. Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Wir haben also Feuer und Holz, und das Feuer verbrennt das Holz. Genauso verbrennt das Wissen und die Loslösung eines Menschen, eines Devotees, das materielle Dasein um ihn herum. Wir alle haben ein materielles Dasein, was uns fesselt. Sorgen, viele materiellen Ängste, das ist das Symptom des materiellen Daseins. Das kann verbrannt werden, jetzt durch Wissen und Loslösung, was man durch die Gnade des spirituellen Meisters erhält. Das ist die Aussage des Textes. Erläuterung. Es heißt, dass sowohl der Jivatma, was ist ein Jivatma? Schwierige Frage. Eine bedingte Seele, genau. Das sind wir. Es heißt, dass sowohl der Jivatma, nicht Jivatma, wir haben ein Devotee, der heißt Jivatma, aber Jivatma, die individuelle Seele, als auch der Paramatma zusammen im Herzen leben. In der Sprache der Veden heißt dies Vridi Yavan Atma. Die Seele und die Überseele leben beide im Herzen. Die individuelle Seele ist befreit, wenn sie aus dem materiellen Herzen herauskommt oder das Herz reinigt, um es zu spiritualisieren. Nicht? Also, jemand kann selbst nach der Philosophie des Krishna-Bewusstseins in dem materiellen Körper sein und befreit werden und befreit sein, wenn das Herz gereinigt ist. Wenn das Herz aber nicht gereinigt ist, dann ist man ein Jivatma, eine bedingte Seele. Nun wird hier, jetzt geht es hier weiter. Prabhupada erklärt jetzt, wie das Herz gereinigt wird. Das hier gegebene Beispiel ist sehr zutreffend. Yonim Evotitogni. Agni oder Feuer kommt aus Holz. Und durch dieses Feuer wird das Holz vollständig zerstört. Wenn ein Lebewesen in ähnlicher Weise seine Anhaftung an die höchste Persönlichkeit Gottes verstärkt, wird es wie Feuer angesehen. Ein loderndes Feuer ist durch Wärme und Licht sichtbar. Wenn in ähnlicher Weise das Lebewesen im Herzen mit vollem spirituellen Wissen erleuchtet wird und sich von der materiellen Welt löst, verbrennt es seine materielle Umhüllung der fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. und wird von den 5 Arten materieller Anhaftung frei. Nämlich Unwissenheit, falschem Egoismus, Anhaftung an die materielle Welt, Neid und Versunkensein ins materielle Bewusstsein. Also genau wie ein Feuer, das Holz verbrennt, so kann auch diese Loslösung von der Materie und die Anhaftung an Krishna unsere 5 Arten von materiellen Anhaftungen zerstören. Nämlich Unwissenheit, falscher Egoismus, Anhaftung an die materielle Welt, Neid und Versunkenheit. Deshalb bezieht sich Panchatmakam, das in diesem Vers erwähnt ist, entweder auf die 5 Elemente oder die 5 Umwandlungen materieller Verunreinigung. Wenn diese alle durch das lodernde Feuer des Wissens und der Loslösung zu Asche verbrannt sind, ist man im hingebungsvollen Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes völlig gefestigt. Solange man nicht bei einem echten spirituellen Meister Zuflucht sucht und die Anziehung zu Krishna durch die Unterweisung des spirituellen Meisters verstärkt, können die 5 Umhüllungen des Lebewesens vom materiellen Herzen nicht entfernt werden. Wird das also gesagt, dass um diese Anziehung zu Krishna zu entwickeln und auch die Loslösung und das Wissen zu entwickeln, müssen wir unbedingt uns an einen spirituellen Meister wenden und von ihm lernen. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns einfach um eine Einweihung bemühen. Die Einweihung ist erst der Anfang. Was es bedeutet in erster Linie ist, dass wir, wenn wir auch einen spirituellen Meister haben, unbedingt von ihm lernen und weiter von ihm Wissen aufnehmen. Solange man nicht bei einem echten spirituellen Meister Zuflucht sucht, und die Anziehung zu Krishna durch die Unterweisung des spirituellen Meisters verstärkt, können die 5 Umhüllungen des Lebewesens vom materiellen Herzen nicht entfernt werden. Das heißt, wir bleiben angehaftet, unwissend, egoistisch, neidisch sogar und all solche schlimmen Sachen. Das Lebewesen befindet sich im Herzen und es aus dem Herzen herauszunehmen bedeutet, es zu befreien. Das ist der Vorgang. Man muss bei einem echten spirituellen Meister Zuflucht suchen und durch seine Unterweisung das Wissen um hingebungsvollen Dienst verstärken, von der materiellen Welt losgelöst werden und sich so befreien. Ein fortgeschrittener Gottgeweihter lebt daher nicht im materiellen Körper, sondern in seinem spirituellen Körper. Ebenso wie das trockene Kokosmark von der Schale der Kokosnuss losgelöst ist, obwohl es sich noch innerhalb der Schale befindet. Interessantes Bild, was Prabhupada oft gegeben hat. Wenn in einer Kokosnuss das Mark von der Nuss ausgetrocknet ist, das kommt manchmal, wenn die Sonne auf die Kokosnuss scheint, dann löst sich so das Mark raus. So ist das die Kokosnuss natürlich noch in dieser Ummantelung, wenn man so will, dieser Umhüllung. Aber es ist auch wieder losgelöst. Man kann schütteln, man kann es dann hören und merkt, oh ja, da ist das jetzt, hat sich jetzt losgelöst. Ein fortgeschrittener Gottgeweihter lebt daher nicht im materiellen Körper, sondern in seinem spirituellen Körper, ebenso wie das trockene Kokosmark von der Schale der Kokosnuss losgelöst ist, obwohl es sich noch innerhalb der Schale befindet. Der Körper des reinen Gottgeweihten wird daher Chinmaya Sharira, spiritualisierter Körper genannt. Mit anderen Worten, anders ausgedrückt, der Körper eines Gottgeweihten ist nicht mit materiellen Tätigkeiten verbunden und daher ist ein Gottgeweihter immer befreit. Brahma Ujaya Kalpate. Wie in der Bhagavad Gita bestätigt wird, Srila Rupa Goswami bestätigt dies ebenfalls. Ich glaube, wir haben das alle schon mal gemerkt, wenn wir einen Devoti sehen, der nur hingebungsvollen Dienst ausübt. Man merkt, dass wenn der zu einem kommt, plötzlich, oh, man fühlt sich so anders. Weil es ein spiritualisiertes Wesen ist, eine ganz andere Persönlichkeit als eine normale Persönlichkeit. Ich glaube, uns geht es allen so, wenn wir unseren Rohini Sutra Prabhu sehen. Der macht nur Service für Krishna, von morgens bis abends. Und wir sehen sofort, ja, das ist ein befreiter Mensch, der ist nicht von dieser Welt. Wir haben heute und gestern Bilder angeschaut von Rohini Sutra Prabhu aus dem Jai Sankirtan Magazin. Uns ist es wirklich, um es in seiner Sprache zu sagen, eingefahren. Es ist uns total eingefahren, diese Verwirklichung. Nicht? So geht es mir. Wenn wir aber einen Devotee sehen, na, der noch vielleicht Schwierigkeiten hat mit den vier regulierenden Prinzipien oder der sich laufend schminken muss, um überhaupt entsprechend auszusehen, nicht? Dann merken wir, oh, das sind noch nicht ganz spirituelle Tätigkeiten. Da kommt noch eine gewisse materielle Schwingung mit. Da ist also ein deutlich sichtbarer und auch fühlbarer Unterschied für uns da. Wenn wir diese, wie soll ich mich ausdrücken, verschiedenen Devotees einmal miteinander vergleichen, obwohl wir das nicht sollen, trotzdem, weil wir ja denken, die Menschen sind, kommt uns das manchmal in den Geist. Und jetzt läutet Prabhupada das mit einem Text. Iha yasya hare das ye karma na manasa gira nikilas vas yavab stasu jivan muktasa uchate. Ganz gleich in welchem Zustand man sich befindet, wenn man mit Körper, Geist und Sprache völlig im Dienst des Herrn beschäftigt ist. Also zum Devoti ist mit Körper, Geist und Sprache völlig im Dienst des Herrn beschäftigt, ist man befreit, auch wenn man sich noch in diesem Körper befinden mag. Eine sehr interessante Definition von Befreiung, die nur die Vaishnavas haben. Nur die geweihten Krishnas haben diese Definition. Die Unpersönlichkeitsanhänger können sich ja nicht mit Geist und Sprache beschäftigen, Krishna-Dienst. Deswegen wissen sie nichts von dieser Art der Befreiung. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavari Hastatyade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In der Bhagavad-Philosophie lernen wir, dass wir durch fünf verschiedene Faktoren eingeengt werden in unserer freien Persönlichkeit. Das ist einmal Unwissenheit um unsere spirituelle Identität oder Avidya. Dann ist es Asmita, das Annehmen einer falschen Identität, eines falschen Egos und eines daraus sich ergebenden falschen Egoismus. Man spricht auch, es gibt einen richtigen Egoismus und ein richtiges Ego, aber das ist jetzt das falsche Ego und daraus resultiert natürlich der falsche Egoismus. Raga, Anhaftung, wir entwickeln Anhaftung an bestimmte Dinge. Dvesha, wir entwickeln Abneigung an bestimmte Dinge und Personen. Und dann schließlich Abhinivesha, wir sind versunken ins materielle Dasein. Diese fünf Faktoren engen das Lebewesen ein seiner freien Persönlichkeitsentwicklung. Unwissenheit, falsches Ego, Anhaftung, Ablehnung und Versunken seines materiellen Daseins. Sisigore Nitaiki Nai. Wird das immer gleich, wenn der Vorhang aufgeht. Das ist ein zentrales Thema des spirituellen Lebens. Der Vorhang der Illusion geht auf und Krishna erscheint. Das wird im ersten Kanto beschrieben. Jetzt verehren wir Krishna. Ohne Feinde. Super. Wenn man sich das mal überlegt, wir sitzen im Vorzimmer Gottes. Wir sitzen hier, nehmen jetzt an der Verehrung teil, die ein Devoti jetzt macht. Das spirituell. Sehr, sehr tief. Wir sind sehr vom Glück geschätzt. So, diese materiellen Dinge, falsche Identifikation und Unwissenheit bereiten der Seele Schmerzen, bereiten der Person große Schwierigkeiten. Die psychotherapeutischen Kliniken sind gefüllt von Menschen, die sich wahnsinnig eingeengt fühlen in ihrem Leben, weil sie einfach merken, sie kommen nicht raus. Sie können sich nicht entfalten in ihrer Persönlichkeit. Irgendwas hält sie immer und engt sie immer ein. Viele Menschen kommen zum Krishna-Bewusstsein, weil sie sich erhoffen, endlich einmal frei zu werden. Endlich einmal ganz zu werden. Und endlich einmal diese entsetzliche Enge, die man verspürt im Leben, auszulöschen. Ungefähr 70% der Devotis oder 80% der Devotis, die ich befragt habe, warum seid ihr überhaupt zum Krishna-Bewusstsein gekommen? Man muss doch immer früh aufstehen. Ist doch leidvoll. Da sagen sie, nein, du verstehst nicht. Wir haben so gelitten in der materiellen Welt. Wir wollen jetzt raus. Deswegen nehmen wir auch dafür Kauf mit dem Aufstehen. Und diese ganzen Dinge, diese Einschränkungen, die wir uns auflegen. Viele Menschen, mit anderen Worten, haben das Gefühl der Enge. Und im Bhagavatam hören wir, was genau es ist, was das Lebewesen einengt. Ich kann mich einmal erinnern, Prabhupada war in New York und da war einer dieser Drogenkonsumenten hinten im Raum und der Raum war völlig voll und er kriegte Platzangst. Kennt ihr das manchmal, wenn es zu voll wird, denn nicht? Ja, dann kriegt man Platzangst. So, Gabriel, weißt du, was Platzangst ist? Ja. Nicht, wenn es einfach zu viele Leute sind und man fühlt sich in so einem engen Raum. Das, der Embryo zum Beispiel im Mutterleib, so hören wir aus dem Bhagavatam, kriegt Platzangst. Dem ist das zu eng. Manchmal geht es uns auch, wenn wir erwachsen sind, dass wir plötzlich Platzangst haben. Uns wird das Leben einfach zu eng. So, dem wurde richtig zu eng. Einfach weil es zu voll war, brechend voll, schlechte Luft zum Atmen, wir kennen das ja alle, diese überfüllten Situationen. Nicht? Und er wurde also unruhig und Prabhupada sagte, was ist los, kann ich dir helfen? Und der junge Mann sagte, ich fühle mich so eingeschlossen. I feel boxed in. Der hatte jetzt ein Problem, weil er auch Drogen nahm und der ausgeflippt, völlig ausgelastet. So Prabhupada schaute ihn mitleidsvoll ein und sagte, ja, du bist auch eingeschlossen in einen materiellen Körper. Und in Unwissenheit. Du musst jetzt da rauskommen. der Prabhupada nahm also dieses Eingeschlossen, ich fühle mich eingeschlossen vor dem jungen Mann, auf eine ganz andere Art und Weise, wörtlich. Er sagt, ja, du bist eingeschlossen in einen materiellen Körper. Das englische Wort war, I feel boxed in. Und Prabhupada sagte, ja, you are living in the box of your material body. Du lebst eingeschlossen in der Kiste deines materiellen Körpers. Wir kennen in der deutschen Sprache das Wort Beziehungskiste. Hier in diesem, wollen wir das mal noch erneut. Körperkiste, wir leben in der Körperkiste. Das können wir neu einführen in den Begriff des deutschen saloppen Sprachs, also der Ausdrücke. Wir sind in der Körperkiste und wenn jeder, der in der Körperkiste ist, hat unter diesen fünf Arten von Ummantelung oder Eingeschlossensein zu leiden. Er ist in Unwissenheit, er ist in einem falschen Ego, er entwickelt Anhaftung, Neid, sagt Prabhupada hier, die Ablehnung, nicht? Also ein missgünstiges Gefühl und schließlich ist er total versunken. Das ist ein echtes Problem. Und das ist der Grund dafür, dass ein Mensch sich eng fühlt im Leben. Nun, genau wie eine echte Kiste aufgebrannt werden kann, so kann auch diese Einengungen aufgebrannt werden durch das Feuer von Wissen, spirituellen Wissen und Loslösung. In der Bhagavad Gita finden wir eine Schrift, die sagt, ein Text, 437, ich würde sehr gerne das euch im Originaltext vorlesen. Könnte es sein, dass wir eine Bhagavad Gita da haben? Deutsche Sprache. Janakvi Salva Kanamani, sagt der Text, das Feuer des Wissens verbrennt alles Karma. Danke, das wird von einem Devoten gerade geholt. Das Feuer des Wissens kann tatsächlich diese Unwissenheit und dieses falsche Ego verbrennen. Aber nur, wenn das Wissen auch von praktischen Konsequenzen begleitet wird. Nämlich von Loslösung. Wissen ohne Loslösung ist einfach theoretisches Wissen. Ich weiß nicht genau, ob ihr von diesem esoterischen Wissen, sagen wir mal, wisst. In der indischen Spiritualität ist das Wort Jnana. Jnana heißt Wissen, immer von Vairagya begleitet, Loslösung der praktischen Konsequenz. Genauso wie der Tag immer von Helligkeit begleitet ist, so ist Wissen auch immer von Loslösung von bestimmten von Unwissenheit begleitet. Das ist Loslösung, das ist die praktische Auswirkung des Wissens im Leben. Ich glaube, wir alle wissen, dass wenn jemand sagt, Rauchen ist gefährlich und er raucht wie ein Schlot, dann wissen wir, der weiß nicht. Der weiß nicht wirklich. Das ist sehr theoretisch, das Wissen von dem. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, der gründet nicht im Wissen. Das gibt es eigentlich in Sanskrit. In der Sanskrit-Sache ist es so, dass Jnana oder Wissen immer von der praktischen Schlussfolgerung begleitet werden muss. Und dann zu Vijnana werden. Wissen von dieser Welt muss immer von Loslösung begleitet werden. Der Avaduta Brahmana sagt einmal, mein Körper ist mein Guru. Nicht? Und er sagt jetzt nicht, wie der Berliner würde sagen, klar, gut, das verstehe ich auch. Wenn der Körper müde ist, dann lehrt er mich zu schlafen. Wenn der Körper lustvoll ist, dann lehrt er mich ein super Brötchen mit Aufstrich zu essen. Nicht? So weiter. Also so würde der normale Mensch das lernen. Aber der Avaduta Brahmana sagt, nee, der Körper gibt mir Wissen, das Wissen, das ich durch den Körper kriege, ist Loslösung, dass ich mich loslösen muss von der materiellen Welt. Denn man kann einfach nicht glücklich werden in dieser Kiste, in der Körperkiste. Die hat ein paar Staffeln sozusagen. Hier ist der Text: Yata Dvangsi Samito Ginir Basma Sat Kurute Juna Jnanakni Sarvakarmani Basma Sat Kurute Tata. So wie ein lodendes Feuer Brennholz zu Asche verbrennt, verwandelt, O Arjuna. So verbrennt das Feuer des Wissens alle Reaktion auf materielle Tätigkeit zu Asche. Es heißt sogar, dass das Feuer des Wissens uns von Karma befreien kann. Aber nur, das ist ganz wichtig, wenn das Wissen, wir können das Wissen nicht so verstehen, wie wir es im westlichen Kontext verstehen. Einfach Information, die man in der Schule oder der Universität lernt. Nein, Wissen muss gipfeln in Loslösung von der Welt. Dass man sagt, nein, danke, ich habe genug von Maya, von der täuschenden Energie. Ohne das können wir nicht von Wissen sprechen. Es ist immer die praktische Konsequenz. Ist manchmal so, dass die Devotees in der Bewegung der Krishna-Bewusstsein von diesem Punkt unglaublich profitieren können. Nämlich das Wissen in Loslösung gibt. Was gibt es für Dinge, von denen man sich loslösen kann und die es einem leichter machen, im spirituellen Leben? Wir haben gestern mit einem Devotee gesprochen, der regelmäßig zu viel isst. Wir haben gesagt, ja, jetzt bist du in guter Gemeinschaft, jetzt brauchst du nicht mehr traurig zu sein und frustriert, jetzt kannst du einfach auf dich nicht zu überfressen. Nicht, weil du fühlst dich leichter damit. Und der Devotee sagte auch, ja klar, das fühle ich auch, dass ich nicht zu viel Essen mehr brauche, weil ich bin einfach froh innen drin, es wäre jetzt nur noch eine schlechte Gewohnheit, einfach da mehr reinzuschaufeln, als nötig ist. Das ist zum Beispiel etwas, wofür man sich lösen kann. Zu viel, zu große Mengen wohlschmeckenden Prasadams. Was gibt es noch, wovon man sich lösen könnte, was einem froh machen könnte im Herzen? Ja. Das ist zu schwierig, finde ich. Das parken wir mal, das kommt später. Das ist gut, aber wir müssen nicht jede Frage fragen, du überforst uns total. Lass uns. Das ist sehr hart, dich loszukommen. Aber es gibt manchmal die Situation, wenn man mit jemandem aneckt und man braust auf, in dieser Situation kann man sich vom falschen Ego lösen. Aber jetzt ganz gleich das falsche Ego ganz aufgeben. Aber das ist gut, sowas. So, ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Von was könnten wir uns noch lösen? Spekulation. Wie macht man das denn? Mit den Bodhis reden, Guru folgen und viel lesen. Das ist
schlechte Gemeinschaft.
Man könnte sich von schlechter Gemeinschaft lösen. Von was kann man sich noch loslösen? Was einem das Leben einfacher macht? Eine gute Frage, ne? Muss ich auch mal bei mir nachdenken. Aber was möglich ist, nicht so schwierige Sachen, bitte sagen.
Also ich denke, dass man vielleicht auch von Ruhm lösen können.
Von Ruhm?
Berühmt zu werden.
Ja. Ja. Ansehen, den Wunsch nach Ansehen und Anerkennung und Ruhm. Ja? Wäre das gut oder wäre das?
Also ich denke, Anerkennung gibt es zum Beispiel vom spirituellen Meister oder von den Gebeten, die denken, danach sucht der Nachfolger. Also wenn ich mal irgendwas gut machen will, dann will ich ja doch irgendwo die Anerkennung haben vom spirituellen Meister. Dann ist es schwierig, darauf dann aufrechten zu verzichten, aber vielleicht gibt es so aus Maßnahmen, dass sich das bewegt.
vielleicht ein Krami einen sagt, du bist ein toller Hecht. Ich finde zum Beispiel im Augenblick in meinem spirituellen Leben es wichtig, mich vom gewohnten Verlauf der Dinge zu lösen. Man ist so eingefahren nach einer gewissen Zeit in bestimmte Sachen. Krishna in der Bhagavad Gita sagt, ein Devotee solle sich vom gewohnten Verlauf der Dinge lösen. Dass man einfach mal vielleicht stehen bleibt und fragt, ist das alles jetzt schon optimal in deinem spirituellen Leben? Wir haben gestern, habe ich zu einem Devotee gesagt, wann ziehst du dich einfach nach Mayapur um? Nur mal so. Was? Nach Mayapur umziehen? Aber ich wohne doch in Hannover. Ja, aber kommst du in Hannover wirklich voran? Passiert was in deinem spirituellen Leben? Ist was da? Kannst du dich hingeben oder? Der Devotee spielt in einer Straight Edge Band Gitarre. Schub. Kreisch und oder Park. Nicht das sein Leben. Kommst du wirklich voran in Hannover? Oh, und nach Mayapur. Und der Devotee sagte mir nach einer gewissen Zeit, nach einer halben Stunde, vielen Dank, du hast mich unglaublich zum Denken gebracht. Und das habe ich gesagt, das wollte ich auch. Mir ging es nicht darum, dass du nach Mayapur gehst, sondern dass du mal reflektierst. Ist alles richtig oder bist du im gewohnten Verlauf der Tätigkeiten? Steckst du da fest? In der Gita sagt Krishna, das ist also jetzt nicht ein aus meinem eigenen Verständnis gewachsen, sondern da gibt es einen wichtigen Text in der Gita, wo Krishna sagt, ein Devotee soll nicht am gewohnten Verlauf der Aktivitäten anhaften. Und das würde ihn, wie soll ich mich ausdrücken, das macht ihn sehr lebbar, Krishna. Da kann man sich lösen. Ich möchte euch das ganz gerne. Hier sind viele Dinge, von denen man sich lösen kann. Wer nicht neidisch ist, sondern allen Lebewesen ein gütiger Freund, wer keinen Besitzanspruch erhebt und vom falschen Ego frei ist, Prajnapal hat uns diese Anweisung gegeben, wer in Glück und Leid gleichmütig bleibt, wer duldsam, immer zufrieden und selbstbeherrscht ist und sich mit Entschlossenheit im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, indem er Geist und Intelligenz auf mich richtet, ein solcher Geweihter ist mir sehr lieb. Nicht? Also es wird hier doch gesagt, dass wir uns von bestimmten Dingen lösen können, die uns noch im Wege stehen. Hier ist es. Um unser Wissen, das wir ja schon haben, zu in die Praxis zu setzen. Hier, hört bitte mal zu, dass ihr nicht denkt, es ist jetzt typisch wie der Satchinandan Swami. Immer kommt er und beunruhigt einen von morgens bis abends. Ist ja nur noch ein paar Tage, aber mein Geweihter, der nicht vom gewohnten Verlauf der Tätigkeiten abhängig ist, der rein sachkundig, ohne Sorgen und frei von allem Leid ist und nicht nach Ergebnissen trachtet, ist mir sehr lieb. Also man kann auch losgelöst sein von dem Wunsch nach Ergebnissen. So, das ist, wenn ihr das nachlesen möchtet, diesen Text, das 12. Kapitel, 16. Text. Und der Text, mit dem das Wissen unsere Box, unsere Körperkiste aufbrennt, der war im 4. Kapitel, Text 37. Da sind diese Texte. Immer sehr hilfreich, die Erläuterung von Prabhupada noch dazu zu studieren. So, das ist, wie soll ich mich ausdrücken, ein wichtiger Gedanke im Leben eines Devotees. Ich glaube, wir wissen alles. was wir brauchen. Wir wissen, dass wir chanten sollten. Wir wissen, dass wir einen spirituellen Meister annehmen, also dem folgen sollten. Wir haben Bücher, in denen wir studieren können. Aber ist unser Wissen begleitet von Loslösung? Das ist die Frage. Ich tue im Augenblick ein Buch schreiben. Heißt, es ist sehr schwierig für mich zu schreiben, weil es drei Handlungsebenen hat. Das Buch heißt Der Weg des großen Loslassen, der Weg des großen Abschiedes und beschäftigt sich mit Loslassen. Thema. Vielleicht wird es immer nur ein Buch bleiben, das in meinem Herzen geschrieben ist. Es wird ja jetzt im Herz geschrieben. Ich bin schon seit einem Monat da, habe schon alle Kapitel da. Manche sind sehr intensiv, aber mal sehen, ich weiß nicht, ob ich das der Welt zumuten kann. Weil es sehr autobiografisch natürlich ist. Man muss sich fragen, ob das wichtig ist für andere. Wissen ohne Loslösung ist so unpotent. Wie die Sonne ohne Strahlen. Es wird nichts ausrichten können. Nicht eine Sonne, die keine Strahlen hat. Die ist da einfach, keiner nimmt sie zur Kenntnis am Firmament. Und sie tut in der Welt nichts ausrichten. Stellt euch mal vor, eine Sonne ohne Strahlen. Oh, schrecklich. Würde nie wieder warm werden in Berlin, wenn die Strahlen jetzt von der Sonne weggehen. So wichtig ist die Loslösung. Und ich glaube, jeder von uns muss sich Gedanken machen über Loslösung. Nun, Loslösung ist für die meisten von uns etwas sehr Schwieriges. Ein sehr schwieriger Bereich. Weil, wenn man etwas hat, und man soll das aufgeben, dann hat man das ja nicht mehr. So denkt man. Doch überlegt einmal, als ihr 2 Jahre alt war, seid ihr von den Eltern ein paar Schritte weggegangen. Und ihr habt euch irgendwie in der Welt arrangieren können. Als ihr 5 Jahre alt wart, seid ihr so weit weggegangen, dass ihr in den Garten zum Spielen gegangen seid. Und ihr habt euch auch im Garten einrichten können. Als ihr Teenager wurdet, habt ihr euch alleine zur Schule bewegt und in die Diskotheken und auf eine Klassenfahrt oder Freundesreise. Und jetzt, wo ihr erwachsen geworden seid, leben die Eltern in Kroatien und ihr seid in Berlin. In der Theorie, jedenfalls. Denn also manche sind jetzt, das ist ein theoretisches Beispiel, manche sind nicht in Kroatien, die Eltern sind in, was weiß ich, in Hamburg oder in Hinterflockingen. Loslösung funktioniert in dem Augenblick, wo man sich in eine neue Welt einfügen kann und sich dort zu Hause führen kann. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, die euch helfen sollen, Loslösung und damit die praktische Umsetzung von Wissen zu erlangen. Zunächst einmal beten. Wenn wir in einen neuen Bereich einsteigen wollen, der uns unbekannt vorkommt, sollten wir zu Krishna beten. Oh, mein lieber Krishna, Nasi Dragi Gospodin, bitte helfe mir auf meinem spirituellen Weg. Ohne die Kraft Krishnas können wir uns nicht loslösen. Wir sind zu sehr verhaftet den gewohnten Verläufen in unserem Dasein, unseren Mängeln und Schwächen und so weiter. Der nächste Punkt, den ich unbedingt empfehlen möchte für einen Devoti, der den Weg, der einen neuen Aufbruch machen will, der einen neuen Start in seinem oder ihrem spirituellen Leben machen will, ist, dass man viel liest in heiligen Schriften, um einfach transzendentales Wissen zu bekommen. wie man sich verhalten kann, wovor man sich in Acht nehmen soll. Das, für jemanden, der spirituelles Leben praktizieren will, werden die Heiligen Schriften wie wichtige Landkarten. Für jemand aber, der nicht gerade spirituelles Leben praktizieren möchte, der sich abfindet mit dem, wie es ist, sind die Heiligen Schriften total langweilig. Ich finde das Beispiel mit Landkarten unglaublich treffend. Eine Landkarte ist wohl das Langweiligste von der Welt, Marisha. Würdest du jemals auf die Idee kommen, zu Rainer, zu Rannika zu gehen und sagen, zeig mir all deine Landkarten und Fahrkarten. Ich muss die mir unbedingt durchblättern. Das wäre wohl das Letzte, auf das wir kommen würden. Also kennt ihr etwas Langweiligeres als ein Straßenatlas, Shell-Straßenatlas? Wir haben ein Shell-Straßenatlas, glaube ich nicht. Das ist so langweilig wie nichts. Wenn man aber irgendwo hin will, Olja, wenn du irgendwo hin willst, dann wird die Straßenkarte total wichtig. Du denkst, boah, wo kriegst du? Ich gebe 10 Mark für eine Straßenkarte. Ich weiß, einmal haben wir uns in Belgien verfahren und wollten Radadisch finden. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Kennst du das auch, Radadisch? Sich in Belgien zu verfahren. Was?
Jedes Mal wieder.
Jedes Mal wieder, ich auch. Und es sieht alles Haus, jedes Haus sieht gleich aus. Und alle Leute sehen gleich aus. Nicht eine Mischung aus Schlachtkühen und Fernsehseher. Nicht und das ist und dann kommt man, sorry, das ist also nicht hier, aber das ist nicht vorgehen. Sie sehen also ähnlich aus, sagen wir von hier. Für die Belgier sehen die Deutschen wahrscheinlich auch so ähnlich aus. Nicht? Und du bist schon wieder mal also total verfranst. Und dann denkst du, wo sind diese langweiligen Straßenkarten jetzt? Nicht? Und dann geht man hin und sucht die auf und blättert die durch. Wo sind wir denn? Hier Standortbestimmung erstmal und dann Zielbestimmung. Ah tja, hier sind wir also total daneben geschossen wieder. Nicht? Und so ist es, wenn man spirituelles Leben wirklich praktizieren will. Dann liest man die Bücher. Sonst ist das eine Tortur. Zeig mir schnell mal ein Buch. Also ich lese lieber ein Buch von Hermann Brzezinski über wie man den Geist kontrollieren kann, Geist, der ein Tröpfchen Moschusöl darauf tun kann, möchte und so weiter. Ich wollte damit sagen, andere Themen werden plötzlich interessant. Aber jemand, der echt zu Krishna kommen will, der fragt sich, wie soll ich das jetzt machen? Also, in den Heiligen Schriften lesen. Ganz wichtig für jemanden, der einen neuen Start und einen neuen Aufbruch machen möchte in seinem spirituellen Leben. Der nächste Punkt, den man empfehlen kann, ist gute Gemeinschaft von solchen, die den spirituellen Weg ernsthaft gehen. Wenn du in den Bereich des erfüllten spirituellen Lebens eintreten willst, dann ist es ganz wichtig, mit was für Menschen du dich umgibst und was du mit denen besprichst. Das ist ganz und gar wichtig, dass man die richtige Gemeinschaft von Loslassern hat und nicht von Menschen, die eine Anhaftung pflegen und dem gewohnten Verlauf der Dinge nachgehen. Der nächste Punkt, jetzt wird es ganz intensiv, für jemanden, der aufbrechen möchte in seinem spirituellen Leben und wirklich etwas Großes für Guru und Krishna tun möchte, solch ein Mensch fängt an, sich nachzudenken, was kann ich denn tun? Wo sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Talente? Wo sind meine Stärken? Solcher Mensch wird vielleicht sagen, ich bin nicht so gut in der Küche, aber ich bin gut mit Menschen. Ich bin jetzt aber nicht unbedingt der intellektuelle Nummer 1, der an der Berliner Hochschule für technische Künste Vorlesungsreihen anbietet wie Rajavidya Prabhu. Das liegt mir nicht so. Aber was ich machen kann, ich kann beim Sonntagsfest einfach Leute, die kommen und die interessiert aussehen, ich kann mich mit denen hinsetzen und denen vermitteln, was ich verwirklicht habe. Das liegt in meiner Fähigkeit. Es ist ganz wichtig zu sehen, was für Talente hat mir Krishna gegeben. Diese Talente müssen wir achten. Krishna sagt doch, ich bin die Fähigkeit im Menschen. Krishna selber, sei froh. Wenn du einen Hang zur Musikalität hast, sollte man diese Musik, sollte man das nehmen und das fördern. Warum solltest du etwas fördern, was die Sache eines anderen ist? Wenn du ein Organisationstalent bist, dann fördere das dein Organisationstalent. Wenn du aber mehr, sagen wir mal, kreativ bist, vielleicht ein Künstler oder so, oder ein Musiker oder ein Redner, fördere lieber das. Wenn man sein Leben einrichten will auf etwas Neues, ist es ganz wichtig, dass man die Talente, was einem Krishna gegeben hat, die Gaben, fördert, vergrößert, erweitert und sich nicht in einem Bereich aufhält von Tätigkeiten, die nicht für einen bestimmt sind. Der nächste Punkt, der wichtig ist für jemanden, der aufbrechen möchte und etwas sein spirituelles Wissen in die Praxis bringen will. Ja, Vertrauen in die Überseele. Vertrauen, dass ein Krishna helfen kann, in der Situation, in der man ist, weiter Fortschritte zu machen. Krishna hat das doch so oft schon gemacht. Erinnert euch, als in euch der Wunsch groß wurde, spirituelles Leben anzufangen, da hat Krishna im Herzen auf diesen Wunsch reagiert und euch zu den Devotis hingeführt, zu einem Buchverteiler oder einer Buchverteilerin vielleicht, oder zu dem ersten Devoti-Kontakt. Krishna sagt das in der Bhagavad Gita, ich gebe das Wissen, durch das ich die Unwissenheit vertreibe. Hab Vertrauen in Krishna. Ich fand sehr gut, ein Freund von Krishna, der ist inzwischen 50 Jahre alt, merkte, dass er in seinem Leben völlig stagniert war. Und so dachte er sich, ich muss hier rauskommen aus der Enge. Und er hatte von den Vorteilen einer Pilgerreise gehört und ist dann nach Mathura gefahren. Und in Mathura hat er sich ein Fahrrad gemietet und ist mit dem Fahrrad durch Vrindavan gefahren. In dem Vertrauen, Krishna wird mich schon lenken und mich mit den Leuten in Kontakt kommen, die mir Prasadam geben. Es hat geklappt. Dann, für jemanden, der loslassen will und einen neuen Bereich eingehen will, ihr solltet ein bisschen Vertrauen haben in die eigene Lernfähigkeit. Wir haben schon tausendmal dazu gelernt. Zum Beispiel Goranga Priya spricht ein du sprichst Deutsch, das hast du gelernt in ein paar Jahren. Ich war auf Tsunami, das ist mir aufgefallen. Du sprichst ein Deutsch wie ein Professor. Nicht? Also so fast akzentfrei, weil ein liebenswerter fremdländischer Akzent ist dabei, aber die Grammatik ist fast schon einwandfrei. Lernfähigkeit. Oder manche von euch haben es gelernt, auf dem Computer umzuschreiben. Nicht? Es gibt so viele Dinge, die wir gelernt haben in unserem Leben. Diese Fähigkeit wird uns auch in der fremden Situation, die wir aufsuchen, helfen. Der letzte Punkt für jemand, der aufbrechen möchte und loslassen will, ist, ganz und gar Zuflucht bei Krishna zu nehmen. Wir mögen in diesem Leben Zuflucht bei Krishna zu nehmen, bedeuten vielleicht unsere sogenannte Freiheit aufzugeben. Das mag es bedeuten. Aber für diese Zufluchtnahme bei Krishna werden wir uns die ewige Freiheit bei Krishna in der spirituellen Welt besorgen. Das sind ein paar Tipps aus meiner Kiste. Vergesst nicht das Thema. Das Thema geht, wir sind in der Körperkiste und wir sind ummantelt von Unwissenheit, falschem Ego und Egoismus, Anhaftung. Und wir müssen, wenn wir spirituelles Leben richtig praktizieren wollen, den Schritt machen, dass wir wissen, unser Wissen, was wir schon haben, und ich bin mir sicher, dass es wir wissen so viel schon, ein durchschnittlicher Devotee hat so viel gehört, aber es muss jetzt gepaart werden mit der Loslösung. Und vor Loslösung haben wir alle Angst. Soll ich euch mal, wie heißt Loslösung in Jugoslawisch? Was heißt aber noch Stragos? Was hieß das noch? Das verpasst ihr. Entsagung. Also, ja, mir fällt es immer auf. Also Entsagung und Loslassung, das klingt ja irgendwie, in Jugoslawisch klingt das so hart. Stragos. Ne? Wie? Stragos oder Sano? Sag mal, was du da machst. Strogos. Ja, geil. Also viele Leute haben Angst, ich kenne das ja als Devotee, wenn man da sitzt und man sagt, ihr müsst loslassen, Prabhus und Matajis, ihr müsst in Sagung üben, oh, was ist da vorbei hier? Und, nicht? So ist die Reaktion. Aber heute habt ihr verstanden, es geht nicht. Wir müssen das machen, und das waren ein paar Tipps, die es gibt in unserer Tradition. Es gibt bestimmt noch mehr. Ich sammle ja gerade. Mit dem man es macht. Sonst bleiben wir immer in der Enge unseres Daseins gefangen. Auch wenn wir in einer spirituellen Institution Zuflucht gefunden haben, wie der ISKCON-Bewegung, werden wir auch da nicht dazu kommen, wirklich Fortschritt zu machen, und bleiben in der Enge, fühlen uns beengt und nicht voll entwickelt. So, deswegen ist es gut für jemanden, der etwas verändern möchte in seinem Leben. Das soll ja vorkommen, dass es solche Devotees auch gibt. Nicht? Da ist es ganz sogar wichtig, dass man anfängt zu beten, dass man Krishna um Hilfe bittet. Dass man Wissen sich noch mehr, das Wissen mehr bestärkt, die heiligen Schriften lesen. Dass man seine Talente, die man von Krishna gegeben hat, kultiviert und erweitert, sich in diesen Bereich aufhält. Für die Gemeinschaft pflegen von Menschen, die tatsächlich auch diesen Weg auch gehen. Es gibt immer solche Devotees. Und wir müssen das sehen, es gibt immer die Devotees, die uns ein Vorbild sein können und die uns inspirieren können. Es wird immer die Devotees geben, wenn wir mit denen Gemeinschaft haben, dann ist von uns gefordert oder ist von uns es wichtig, dass wir sie inspirieren und motivieren in ihrem spirituellen Leben. Wir müssen da dann selber etwas leisten in dieser Gemeinschaft. Ja, solche Tipps muss man machen. Nun muss ich sagen, ich bin heute sehr langsam vorangegangen mit dem Thema. Ich habe eigentlich gar nicht das Thema eingeschnitten, was ich wollte. Ich werde morgen, weiß ich nicht, wann die morgen über die nächste Vorlesung ist. Morgen früh, hier am Tempel. Morgen früh wird der zweite Teil kommen. Morgen früh werde ich moderne Ansichten, die in unserer Bewegung existieren, über Persönlichkeitsentwicklung versuchen zu beleuchten, die Vorteile davon versuchen zu zeigen und auch die Bereiche, wo vielleicht noch mehr nachgedacht werden müsste, aufzeigen. Das ist bestimmt interessant für solche, die so ein bisschen durch, sagen wir mal, so den Puls der Zeit versuchen, in der ISKCON festzustellen und in Leben. Ich habe jetzt noch gar nicht das angeschnitten, was ich eigentlich wollte. I'm sorry, aber ich dachte, es wäre langsam und gründlich als schnell und unverständlich. denke, dass es von Relevanz ist, was wir heute diskutiert haben, dieses Thema Loslassen, Mahamushi. Wenn du das, wenn man das tut, der Vorteil ist, ich muss es nochmal sagen, dass das Wissen, was wir haben, plötzlich real wird. Plötzlich ist das auch da. Aber wenn wir die Sonne nehmen, ohne Sonnenschein, dann ist nur eine Passsonne dann. Nicht? Wenn wir Wissen haben, ohne Loslösung, wird es nichts in unserem Leben bewegen können. Und da wir leider, da wir in der Welt der Unwissenheit sind, bedeutet Wissen immer, die Welt der Unwissenheit loszulassen. Ich möchte so fragen, warum ist das Ergebnis von Wissen oder warum ist Wissen begleitet von Loslassen? Nicht da, weil wir in der Welt der Unwissenheit sind und selber in der in unserer Körperkiste sind, nicht mit den ganzen diese Unwissenheit, Anhaftung und diesen Dingen. Deswegen bedeutet Wissen loszulassen. Wenn man im Mathe-Leben kann ihr einen hochdozierten Menschen haben, der, sagen wir mal, eine Wissensdisziplin total entwickelt hat. Sagen wir mal, ein Soziologe. Und der privat ein absolutes Schwein ist. Ein Superschwein. Das ist keine Sache. Ich glaube, Mahadev Prabhu, du warst an der Universität, da gibt es solche Leute. Ich weiß, unser Deutschlehrer, das war ein solcher Hundesohn. Ich wundere euch, aber wohin die Suda Prabhu gibt doch hier Vorlesungen, der sagt das andere Sachen. Der war charakterlich so, hatte so viele Defizite und Mängel, die man sich nur vorstellen konnte. Aber das war ein super Deutschlehrer. Der kannte alles auswendig. Ich habe mich nur gewundert, wie ist es möglich? Aber in seinem privaten Leben war er wirklich sehr verbesserungswürdig. So im spirituellen Leben geht das nicht. Oder mit spirituellem Wissen geht das nicht. Da kannst du dich nicht Wissen haben und in deinem privaten Leben einfach noch viele Dinge, du musst da arbeiten in dem privaten Leben. Deswegen ist der Fortschritt im Krishna-Bewusstsein immer primär eine Angelegenheit von der eigenen Bemühung, das eigene Herz zu lösen. Es ist Mode geworden zu sagen, ach der und die ISKCON und die Vergangenheit und die Zukunft und die alle anderen haben Schuld. Was nicht so geworden ist, das ist tun Menschen. Aber im spirituellen Leben geht diese Sicht nicht. Da muss man schauen.
Ja, das sieht jetzt so aus. Aber wir haben zum Glück ja spirituelles Wissen. Jetzt werden wir mal aktiv werden und ein bisschen was machen in unserem Leben. Das ist spirituelles Leben. Es ist etwas sehr Eigenes und sehr Individuelles. Diesen Weg musst du selber gehen. Und musst selber wissen, wie du dich voranbewegst in deinem Leben. Die Umstände, die dich äußerlich begleiten, liegen sehr oft nur an dem, zum Beispiel, wenn wir uns über die ISKCON beschweren, das liegt an den Menschen, die da drin sind, wenn da was nicht so, wenn da was falsch ist. Das liegt auch an uns, wenn wir ein Teil dieser Bewegung sind. Das ist alles nur eine Projektion. Wenn die sich verbessern soll, müssen sich die Menschen verbessern. Das heißt, dass jeder Einzelne sich hinsetzt und sagt, Hermann, und Sieglinde, ich werde jetzt mich bemühen. Das heißt natürlich nicht, dass Umstände, sagen wir mal, die äußeren Umstände, die völlig daneben sind, nicht verändert werden sollten. Natürlich, das muss auch geschehen. Also das, beides muss da sein. Aber für uns auf unserer Agenda da ist dieser unbequeme Fleck unter die Haut absolut von Wichtigkeit. Gut, GoPro. Habt ihr jetzt für irgendwelche Fragen?
Strategische Antwort. Man könnte auch sagen, du hast auch einen Nutzen davon, wenn du einfach nur mechanisch sprichst. Das ist philosophisch richtig. Besser, philosophisch gesehen, mechanisch zu schänden als ja. Naja. Also in einer gewissen Zeit mechanisch schänden muss man auch schon aber auf die Spur kommen. Nicht? Besser als gar nicht zu schänden. Wenn man jetzt keine schweren Vergehen macht, aber mechanisches Chanten ist schon... Ich glaube, es gibt ein... Ja, wir müssen das sagen. Unaufmerksamkeit beim Chanten ist ein Vergehen. Und das kann einen nicht wirklich wussten, so ist es. Für den neuen Gottgeweihten oder den Kami, der ist ein absoluter Gewinn, wenn der schreit, Hare Krishna, du Mistkerl! Nicht, das ist ein absoluter Gewinn für den, weil der Krishna ausspricht. Aber das ist auch schon Weichnach-Apparat, das ist auch nicht so gut. Das ist auch nicht so gut. Aber wenn er sagt, ach, da gehen ja die Hare Krishna, zum Spott, sozusagen, ohne es zu meinen. Ach, wieder die Happy Harry. Nicht der und so weiter. Das ist ein absoluter Gewinn, aber wir als Devotees, die praktizieren, müssen langsam aufmerksam werden beim Chan. Das stimmt schon. Unbewusst zu chanten, ich würde sagen, wenn er unbewusst gechantet hat, ist er noch kein Vergehen. Und das passiert meistens bei uns. Wir chanten einfach, okay, wie jeder Morgen wusste, das Ding jetzt hier, okay, Hare Krishna, Hare Krishna, und wir sind total unbewusst. Das ist vielleicht noch kein Vergehen. Das ist besser als ein heikles Thema, wie ihr merkt. Ich will mich da auch nicht festlegen. Ich würde ihm jetzt aber nicht sagen, es war nicht alles umsonst, was du gemacht hast. Ich würde ihm sagen, mach's doch richtig. Wenn jemand so ankommt und du tust ihm gleich Widerstand geben, bitte nicht mehr zuhören, was du ihm sagen wirst. Zu sagen, gut, wenn du so das Gefühl hast, dass du früher alles mechanisch gemacht hast, jetzt kann man das doch richtig machen. Ich habe einmal zum Beispiel jemanden gekannt, der hat immer alles verschlungen, was er gegessen hat, ohne es zu kauen. Und der wurde entsetzlich krank deswegen. Wo er auftat, wo er kam, war plötzlich ein Geruch wie die Berliner Müllhalde, nicht, weil er nichts verdaut hat, dann alles Luft kam raus nach dem Löcher. Aber habe ich ihm gesagt, du, warum machst du nicht mal eine Essreform in deinem Leben? Du kaufst jetzt einfach alles mal. Und du wirst sehen, das wird gut sein. Jemand, der falsch isst, soll der Ganze aufhören zu essen. So würde ich sagen. Man soll richtig anfangen zu essen. Stimmt, wenn man falsch isst, dann wird man krank. So, wenn man falsch spirituelles Leben ausführt, das heißt mit Vergehen gegen Gott geweihten und Vergehen gegen den Heiligen Namen ausgerüstet ist, dann führt man ein krankes spirituelles Leben. Leider, das muss man sagen. Es gibt viele solche kranke Devotees. Sehr guter Punkt, ja, das wird manchmal gesagt, ja, das ist eine typische Sannyasi-Sicht. Erstmal will ich sagen, wir sind überhaupt nicht so losgelöst, wie ihr denkt. Ich habe einen Koch, stell dir das mal vor, Koch geht mit mir los, ich kriege einen Schreiter. Ich hätte das nie gedacht. Ein Koch, kannst du dir vorstellen, überall, wo ich aufkomme, ist ein Koch dabei. Ich auslöse, nicht die Bohne. Dann fahre ich in einem Auto rum, einem guten Auto, wir können 220 Stundenkilometer fahren, wenn wir wollen. Loslösen. Wir fahren alle in nicht beheizten. Unser Wagen, da braucht man nur einzustellen, welche Temperatur man will und das hält es. Und die meisten nicht beheizbaren Autos. Geld? Wir haben viel mehr Geld, als ihr ahnt. und so weiter und so fort. Also nur mal zum Sagen, das wird auf dem Augenblick sehr kontrovers durchdiskutiert in der ISKCON. die Sannyasis sind wirklich nicht sehr losgelöst mit unserer Bewegung, das fällt auf. Also da gibt es eine riesen Diskussion in der Sannyas-Konferenz und Tempelpräsident-Konferenz. Ne? Ich denke, zu dieser Diskussion, wenn jemand alles in Dienst von Krishna stellt, der hat halt einen größeren Umsatz sozusagen. Da geht viel mehr durch ihn hindurch, durch sein Leben. Aber jetzt nur mal zu sagen, jetzt kommt der nächste Punkt. Loslösung ist offensichtlich etwas, was von Ashram zu Ashram verschieden ist. Ein Grihastha setzt das Wissen, spirituelles Wissen, anders um. Für ihn macht Loslösung sein, sich tatsächlich zu der Pflicht zu bekennen, mit seiner Frau und der Familie sich gut um die zu kümmern. Dann macht er seine Freiheit aufgeben. Das ist ich weiß, dass in unseren spirituellen Ehen das manchmal kracht und funkt. Nicht? Und dann haben wir dieses Diktum oder diese Sache, Prabhupada sagt, eine Ehe, die spirituell ist, die ist ewig. Man muss sich das vorher überlegen, ob man zusammen heiraten will oder nicht. Und dann geht die Entsagung für beide manchmal los. Man muss zueinander stehen. Das ist eine Entsagung zu der eigenen Freiheit und den eigenen Wünschen, die man vielleicht hat. Aber mir geht es bei Loslösung, dieses Wort Loslösung, geht es darum, die praktische Konsequenz von Wissen zu ziehen. Das ist eine Loslösung in diesem Fall. Weil da gibt es immer in der Welt der Unwissenheit alles Mögliche, was uns davon abbringt. Unsere Mamushkas, unsere Mütter, ich habe jetzt Einblick in Familien, im Krishna-Bewusstsein und weiß, dass das manchmal unglaublich schwer ist für die Mütter, wenn die Kinder größer werden und in diesen Ozean der Pubertät hineinkommen und alles möglich ist plötzlich. Und dann noch weiter eine gute Mutter zu sein oder ein guter Vater, stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Ich weiß ja, wie schwierig das ist, wenn es mit meinen spirituellen Kindern auf und ab geht, wie ich mich dann an die anschnallen muss und sozusagen das ist Loslösung heißt was anderes unter anderen Menschen, unter anderen Ashram, in anderen Ashram. Die Loslösung möchte ich hier verstehen, spirituelles Wissen anzuwenden im Leben. Das heißt, zunächst einmal musst dich von einigem loslösen, was in dir drin ist. Könnt ihr euch noch erinnern, als ihr damals zum Krishna-Bewusstsein kam, was für einen Ruf ihr in euch gespürt hat? Was du liegen gelassen hast, nicht die Schule, den Verwandtenkreis und so weiter. Was für ein Maß an Loslösung. Shrishtikata kam von einem glänzenden, wunderschönen Bergbauernhof in der Schweiz, wo man so friedlich leben konnte. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Kleine Zieglein sind auf und ab gesprungen. Ist es nicht so? Und Einsamkeit, Natur, you know, die Sonne ist einmal rum und hat die nur auf das Haus geschienen, so schien es mir. Nicht? Von morgens bis abends. Idyllisch. Nicht? Südseeinsel Paradies ist nackte Hölle dagegen, so schön war es. Hat das alles stehen gelassen. Unglaublich. So, dieser Ruf war da, weil man gemerkt hat, dieses Leben, was ich jetzt führe, lässt sich nicht unbedingt mit meinem spirituellen Leben in Einklang bringen. Und ich muss jetzt unbedingt mein spirituelles Wissen zur Anwendung bringen. Das kennen wir alle und das ist so bewunderungswürdig. Und das sollte niemals aufhören, Tsunami. Dass du einfach merkst, ich weiß jetzt mehr, ich habe mehr Erkenntnis gewonnen. Spirituelles Wissen ist mir jetzt klarer. Ich muss jetzt was machen. Ein Devotee, der so lebt, wird ganz sicher zurück nach Hause, zurück zu Krishna kommen. Aber wer sich so lähmender Gewöhnung hingibt, der hat also nicht. Der hat es einfach schwieriger und fühlt sich einfach immer beengt. Sorry, nochmal zwischendurch ein bisschen entspannt, wenn man sich ein schönes Bild anguckt. Übrigens, diejenigen, die auf dem Sterbeseminar waren, das ist der Grund, weswegen man immer wechselt zwischen, mal schreibt man auf, dann sieht man Video, dann Dias, dann Diskussion, dann Fragen und diese ganzen Sachen. Das ist nur damit dazu bestimmt, damit sich das Wissen, was vermittelt wird, besser einprägt. Wenn man nämlich immer, das ist bei den Lectures manchmal so, da wird nur geredet. Manchmal denke ich, werde ich Lectures geben, mit einem Videoapparat in verschiedene Videos einschmeißen. Zack, blitz, das ist das Leid des materiellen Lebens, davon sprechen wir. Tagesschau, klack. Ja, stimmt ja. Dann sitzt es gleich ganz klar. Bhakti Devi. Oder man kann noch schlimmer, man kann für eine gewisse Zeit das sogar sich lösen von etwas Bestimmtem. Plutsch, ist dann wieder zurück in der gleichen Situation. Probier es mal mit der Liste. Lalita hat sich die aufgeschrieben, glaube ich. Ich habe das gesehen. Versuch es mal mit der Liste. Alleine schaffst du es nicht, das stimmt. Wir sind zu schwach. Wir sind zu schwach. Wir brauchen diese Hilfen, die da sind. Ja, nee, was ich jetzt erzählt habe, was ich jetzt erzählt habe. Lalik, das kannst du ja für euch tippen und habe ich schon wieder tippen. Einmalig tippen. Es kommt bald, wir bin da.
Man kann sich auch den Text bestellen.
Ja, nein, bitte, wir sind das schon nicht. Ja, oh, Gopal.
Vielleicht ist es auch in jedem einzelnen Menschen in seinem Ego drin. Der eine ist experimentierfreudiger, der möchte vielleicht mehr Veränderung haben,
ja,
und kann dann auch leichter loslassen,
ja,
als jemand, der eben mehr so eine Stetigkeit in sich hatte. Der dachte, ich möchte irgendwie doch so gesichert sein, und dann geht das ja los mit den Klammern.
Ja, ja.
Diese Festhalten.
Ja.
Das ist vielleicht noch ein bisschen in der Mentalität. Ja. Der eine, der ist mehr so, also ich möchte jetzt nicht sagen, wie so ein Zigeuner,
ja.
Da und ja. Hat diesen Wandertrieb und möchte dann natürlich, ja, auch, der hat nicht diesen Wunsch festzuhalten.
Ja, ja.
Der liebt es, also zu gehen und wieder neu anzufangen.
Ja, ja. Ich glaube, was Sie sagen, ist absolut richtig. Es gibt verschiedene Menschentypen, die unterschiedlich mit diesem Begriff des Aufbruches umgehen. Und viele haben nicht diese Experimentierkraft. Das stimmt. Aber Spiritualität ruft uns ja in jedem Fall. Ich meine, selbst wenn wir uns jetzt mal dem Christentum zuwenden, da fällt mir sofort ein, wie Jesus sagte, folget mir nach irgendwie.
Werden auch alles stehen und
ja.
Auch Frauen, Kinder, alles da, oh, und einfach
wirklich? Und so radikal sind wir nicht, aber ja, aber ja, das ist in jeder, das ist ja, dass uns diese Motto in den Vedas ist Tamasima Jyotirgama, von der Unwissenheit führe mich zum Licht, von der Sterblichkeit führe mich zur Unsterblichkeit. Das spirituelle Leben ist in gewisser Weise schon eine Reise von Punkt A zu Punkt B. Sonst brauchten wir gar nicht spirituelles Wissen anzunehmen, wenn wir so bleiben wollten oder so bleiben würden, wie wir sind. Aber was Sie sagen, ist total richtig. Man muss da entsprechend, wie soll ich mich jetzt mal treffend ausdrücken, es ist wichtig, entsprechend der Natur da voranzugehen. Ein anderer Punkt, den ich noch dieser Liste, die ich eben genannt habe, hinzufügen möchte, ist, dass man im Beispiel sich inspirieren lässt von dem Beispiel von solchen, die den Weg gegangen sind. Nicht? Denn auf nichts, oder wir wirken sehr, wie soll ich mich ausdrücken, dankbar auf, wir werden sehr dankbar, wenn wir das Beispiel von anderen sehen, anderen Menschen, dann denken wir, ja, das kann ich auch. Ich glaube, dass jemand, der so einen Schritt macht, wie sich der Hare Krishna-Bewegung anzuschließen oder wie Sie es tun, sich sehr dafür zu interessieren und dieses spirituelle Wissen aufzunehmen, zu überdenken, auch kritisch zu hinterfragen, solch ein Mensch natürlich irgendwie schon mehr den Aufbruchstimmung in sich hat, denn wir sind irgendwie so, sagen wir mal, wir sind ja so eine Randgruppe in der Gesellschaft, wenn man sich das mal vorstellt. Also wenn du heute irgendwo in irgendeinen Gesellschaftskreis hineinkommst und nicht, sagen wir mal, nicht gerade äußerlich sichtbar bist als ein Mitglied der Hare Krishna Bewegung und du sagst dann, ich bin ein Hare Krishna, das gibt nichts Interessanteres als das. Also da gehen die Wellen hoch. Also Hare Krishna, really? Wow! Und das wird bestimmt erzählt zu allen Verwandten. Ich habe einen Hare Krishna gesehen. Du glaubst ja nicht, dass ich, wie das war. Nicht? Und so weiter. Also mit anderen Worten, jemand, der ein Devote ist, der ist schon ziemlich aufgebrochen. Bloß im Devote, das kommt halt, im Devote-Leben wird man dann wieder gewohnt, im gewohnten Verlauf. Das Bäuchlein schiebt sich langsam über die Doti-Linie oder die Sari-Linie hinweg, nicht? Und plötzlich kommen die alten Angewohnheiten von früher, nicht? Und die alten Interessen von früher und schon ist man ein neuzeitlicher geknebelter, ein Knebelbube oder ein Knebelmädchen. Kannst du bestimmt nicht verstehen, weil das Deutsch ist, oder? Kannst du auch? Ja. Dobro! Dann haben wir jetzt das Ende der Vorlesung erreicht, würde ich sagen. Es ist 9:30, schon viel zu spät. Morgen, wenn ihr morgen kommen möchtet, morgen wird es wirklich interessant. Da habe ich was ganz Besonderes vor. Ich bin da eben heute nicht zu reden.